hört Radio DFJ und bei uns hier im Studio geht es heute närrisch zu.
Ganz genau, ich bin Mia Stremme und zusammen tauchen wir ein in die fünfte Jahreszeit.
Die schwäbisch-alemannische Fasnet hat nämlich so einiges an Tradition zu bieten.
Speziell an Fasching, da backen wir voll durch.
Ob Hex, Aaland oder Bombele, also jetzt als Maskenträger, das läuft.
Die Musik ist auf jeden Fall richtig fetzig.
Unsere ReporterInnen nehmen uns unter anderem mit in die Werkstatt eines Maskenschnitzers und in die Backstube zum Scherbenbacken.
Ich freue mich drauf. Wenn etwas so richtig typisch für die schwäbisch-alemannische Fasnet ist, dann sind das die Holzmasken der Hexen und Narren.
Sag mal, Alida, findest du die auch manchmal ein bisschen gruselig?
Ich finde die voll gruselig.
Aber trotzdem sind die sogenannten Larven aktuell so sehr gefragt, dass die Schnitzer mit der Arbeit kaum noch nachkommen.
Das Problem ist, es gibt immer weniger Holzbildhauer, die die Masken schnitzen. Das sagt die Vereinigung Schwäbisch-Alemannische Narrenzünfte.
Florian Schindler ist einer der wenigen, der noch für dieses Handwerk lebt. Er hat sich das Larvenschnitzen bereits als Jugendlicher selbst beigebracht. Seitdem fertigt er nebenberuflich Masken für Schwarzwälder Zünfte an.
Anna-May Lohfeld hat ihn in seiner Werkstatt im Elztal besucht.
Florian Schindler schraubt einen Holzblock an die Werkbank. Der 42-jährige Maskenschnitzer steht in seiner kleinen Werkstatt in Gutach im Breisgau. Rot-grüne Fähnchen hängen von der Decke und es riecht nach Holz.
Und dann geht's jetzt eigentlich los mit dem Holzbildhauerbeitel und mit dem Klüpfel, das ist der Holzhammer, mal ganz grob mit groben Werkzeugen die Maske, die erste Grundzüge anlege und da wird einfach sich auch schon komplett direkt der Ausdruck definiert. Man muss nur das weghauen, was nicht hingehört.
Schindler trägt eine beige Schreinerhose aus Kord. Hinterm Ohr klemmt ein Bleistift. Seine Füße stecken in Strohschuhen, wie sie an der Fasnet typischerweise die Hexen anziehen. Seine erste Maske hat der gelernte Schreiner mit 13 Jahren geschnitzt. Ein Bleibacher Silberklopfer.
Ich war eigentlich immer schon ein bisschen der Holzwurm und habe dann Schreiner gelernt und eigentlich das Maskenschnitzen halt immer weiter hobbymäßig weiterverfolgt.
Die Geschichten der Masken sind in der Region verwurzelt. Der Silberklopfer geht zum Beispiel auf ein Silberbergwerk im Elztal zurück.
Ich bin sehr traditioneller Mensch. Ich liebe die Fasnet bei uns in der Region und so ganz ausgefallene Geschichte, die einfach nicht zu unserer Tradition gehören. Sowas lehne ich dann ab, das schnitze ich nicht.
Schindler legt gerade zwei Masken zum Abholen bereit. Martin Joos aus Elzach hat sie für seine Kinder bestellt.
Der Fuchs, den man hier sieht, das ist für meine Tochter, die ist eher bedächtiger. Der Teufel, den man hier sieht, das ist für meinen Sohn, der auch gerne mal ein bisschen wilder unterwegs ist. Das passt ganz gut.
Hallo!
Die Kinder bewundern ihre neuen Masken. Ob sie sich vorstellen können, selbst welche zu schnitzen?
Das ist doch viel zu schwierig.
Ganz einfach ist es jedenfalls nicht und braucht auch etwas Kraft.
Wenn man nicht mit dem Klüpfel arbeitet und man von Hand schnitzt, braucht man schon immer das ganze Körpergewicht. So, und schon ist das Auge angelegt.
Mit Leidenschaft hat sich Schindler das Schnitzen selbst beigebracht. Doch um die Zukunft des Handwerks macht er sich Sorgen.
Der Bedarf an Holzlarven ist ja riesengroß. Wenn ich so am Umzugsweg stehe und gucke mir da an, was da an Holzmaske, an Masse vorbeiläuft, das muss ja auch bewältigt werden. Und wenn da keine Nachwuchskräfte kommen hinterher, dann sieht es irgendwann schlecht aus. Ja? Ich hoffe, dass es niemals passiert, dass die Maske irgendwann aus dem 3D-Drucker kommt, weil es einfach zu wenige Handwerker gibt, die das noch brauchen.
Florian Schindler jedenfalls möchte noch Masken schnitzen, solange er Masken schnitzen kann.
Die Larve spielt nicht nur bei Florian Schindler in der Werkstatt eine Rolle, sondern auch zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb in Rottenburg.
Dort steht das Handwerk aktuell im Mittelpunkt einer Ausstellung. Anlass dafür ist das 100. Jubiläum der lokalen Narrenzunft.
Deshalb kann man jetzt im Kulturzentrum Zehntscheuer Rottenburg das Handwerk entdecken und wiederentdecken.
Diesen Teufel hat mein Mann gemacht, der ist bei der Stadthexe mitgelaufen, jetzt sind sie andere Maske, aber der ist jetzt natürlich auch schon einige Jahrzehnte alt.
Vor einer Wand mit Dutzenden von bunten Holzmasken treffen wir Silvia Greiner. Ihr verstorbener Mann hat Masken in Rothenburg geschnitzt.
Mein Mann war Jurist und das war sein Hobby und hat sich selber beigebracht. Aber hat es natürlich mit Leidenschaft gemacht.
Auch mit Leidenschaft ist heute Timo Nufer bei der Arbeit. Der junge Maskenschnitzer bietet eine Vorführung des lokalen Kunsthandwerks an.
Ich schnitze gerade eine Alamtmaske von der Narrenzunft Rotterburg. Die ist aus Linderholz.
Und das braucht natürlich eine gewisse Zeit.
Circa 40 Stunden. Fix fertig, von Anfang bis zum Ende, bis sie bemalt ist.
Das bedeutet ja auch, dass man das Holz vorrichten muss. Das muss mindestens 5 Jahre lagern, das trocknet. Und dann muss man das im Klotz haben. Und dann braucht man natürlich die Zeit. Vor allen Dingen das Malen ja auch eine gewisse Zeit braucht. Man muss ja dann immer zwischendrin die Farbe trocknen lassen.
Erklärt Silvia Greiner. Seit 1925 sind über 20 verschiedene Maskenschnitzer in Rotenburg tätig gewesen. Die Gäste und Werkzeuge bleiben aber dieselben. Und was die Figuren angeht,
traditionell der Ahlend, die Hauptfigur in der Rotenburger Fasnet. Dann gibt es eine kleine Gruppe von Hexen, dann unsere Pumpele, die Bogges.
Sagt Clemens Vogt, Hauptbeiträger der Ausstellung. Diese sind hauptsächlich vergangenen Märchen der Romantik nachempfunden. Was aber die Zukunft der Maskentradition angeht, ist Silvia Greiners Antwort eindeutig.
Die wird nicht vergangen. Meine Enkel sind sehr aktiv. Der Kleinste ist 4 Jahre alt und seit Weihnachten muss der jeden Tag den Ahlentanz tanzen. Der Größere ist schon bei den Kindertänzern. Wir haben so viele Jugendliche und Kinder, die mitmachen, ob Hex, Ahlend oder Bombele, also jetzt als Maskenträger, das läuft. Also ein echter Rotenburger, das läuft.
Clémentine Supart-Lejeune war für uns vor Ort in Rottenburg. Wer neugierig ist, kann sich die Masken im Kulturzentrum Zehntscheuer noch bis zum 9. März anschauen.
Silvia Greiner hat ja gerade erzählt, wie wichtig Kinder und Jugendliche sind, damit es läuft. Und das ist nicht nur in Rottenburg so.
Genau, Fasnet ohne Kinder geht gar nicht. Alle Zünfte brauchen Nachwuchs, damit die Tradition weitergegeben werden kann.
Solch ein wichtiger Moment ist für die jungen Zunftmitglieder oft, wenn sie das erste Mal die Holzlarve auf einem Umzug tragen dürfen. Wie alt müssen sie dafür nochmal sein, Alida?
12 Jahre und bei den Freiburger Wetterhexen ist das ein ganz besonderes Ereignis für die Jugendlichen. Eloise Gosselin hat auf dem Kinder- und Narrenumzug in St. Georgen am Sonntag diejenigen getroffen, die jetzt wie die Großen marschieren.
Wer verbirgt sich hinter diesen traditionellen Holzmasken? Teufel, Hexen, wilde Tiere. Die Fastnacht ist für die Mitglieder der Narrenzünfte eine Gelegenheit, ihre Masken aufzusetzen. Emilio und Delina, beide 12 Jahre alt, nehmen an ihrer ersten Saison mit der Larve bei den Freiburger Wetterhexen teil. Sie beschreiben stolz ihre Kostüme.
Schultertuch haben wir, dann haben wir eine Bluse, einen Rollkragenpullover, dann haben wir einen Rock, eine Schürze, dann haben wir unsere Strohschuhe, unsere Socken, unsere Maske, unsere Handschuhe
und unsere Pumphose.
Und unsere Hose halt.
Ich finde unser Hez eigentlich ganz cool, weil es ist nicht so wie, also nicht so ähnlich wie alle, also wie andere. Aber manchmal ist es ein bisschen schwer, so das so auf einmal anzuziehen.
Aber dieses traditionelle Kostüm habe seinen Preis, betont Martina Pfundstein, zuständig für den Jugendarbeit bei den Freiburger Wetterhexen.
Den ganz genauen Preis, also ich glaube, wenn man alles komplett neu hat, liegt man schon bei 1000 Euro. Also mit Maske, mit dem ganzen Häs. Bei den Kindern ist noch ein bisschen anders. Wir haben praktisch wie ein Fundus. Die zahlen einmal im Jahr einen Beitrag und dann wird dort das Häs immer wieder ausgetauscht.
Die Kinder machen es wie die Großen. Sie schließen sich mit ihren Masken den Erwachsenen ab. Für Mia, die im Publikum steht, spielt es keine Rolle, ob sie Kinder oder Erwachsene sind. Ihre traditionellen Masken schrecken Mia trotzdem nicht ab.
Sie sind lustig, aber auch ein bisschen gruselig. Doch, beides. Lustig und gruselig. Ich finde sie auch nett, weil sie uns immer Süßigkeiten geben.
Ich habe mich als Kind auch immer am meisten über die Bonbons und Schokoladen gefreut und wirklich dann beutelweise nach Hause geschleppt und dann gegessen.
Ja, als Kind, ich habe mir auch immer alles die ganzen Taschen voll gestopft und dann habe ich mich zu Hause total überfressen, bis mir schlecht wurde, wirklich. Ich glaube aber, am Ende hat jeder so seine ganz eigenen Fastnet-Erfahrungen gemacht. Wir haben uns im Süden von Baden-Württemberg mal umgehört. Mhm. Was ist denn da so für die Leute typisch Fastnet?
Das ist die Monsterparty schlechthin. Da wird getanzt von der ersten Sekunde.
Konfetti und Alkohol.
Ich bin ein geborener Engländer und für mich Fastnet ist total verrückt.
Alkohol, Holzmasken.
Ehrlich gesagt nicht so tolle Kindheitserfahrungen, wie junge Mädchen in irgendwelchen Schleudereien gemacht werden.
Anstrengende Männer.
Typisch Fastnet ist, wenn viel Gruppe unterwegs sind.
Miteinander und aufeinander zugehen.
Ausgelassenheit, Feiern, Zusammensein, vor allem Verbundenheit. Es ist jeder quasi eure Familie.
Ich glaube, so dieser Zusammenhalt ist für viele echt super wichtig bei der Fastnet. Und er entsteht vor allem zwischen den Menschen, die diesen ganzen Aufwand ehrenamtlich stemmen. Und das aus Leidenschaft.
Wie dadurch in kleinen Dörfern Gemeinschaft entsteht, das hat sich Marion Köhler angeschaut.
In den Dörfern rund um den Schwarzwald, wo sonst Ruhe und Gelassenheit herrscht, wird es in der Fastnet-Saison laut. Eine Tradition, die die Menschen verbindet. In Burgheim, ein Ortsteil der Gemeinde Fuchsburg im Kaiserstuhl, gibt es beim Jubiläumsumzug sogar mehr Narren als Einwohner. Über 1000 verkleidete Menschen strömen nach Burgheim, um mitzufeiern. Insgesamt sind 37 Zünfte vertreten. Isabel Steinbrich ist heute als Zuschauerin dabei. Sie selbst ist nicht Mitglied einer Zunft, aber weiß die Arbeit rund um die Fastnet zu schätzen.
Die Wimpelchen müssen genäht werden und aufgehängt werden. Die Halle muss auf- und abgebaut werden und die Proben. Vor allem das Aufräumen hinterher. Das ist natürlich immer viel, viel Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Das ist anstrengend.
Trotz der anstrengenden Arbeit gibt es Ehrenamtliche, die sich für das soziale Leben in den Dörfern einsetzen. Das erklärt eine Waldrheinhexe der Narrenzunft Oberhausen.
Das Wichtigste daran, denke ich, ist halt auch einfach dieses Ehrenamt. Ja, alles hier Dörfer am Oberrhein. Und es lebt ja einfach schon immer von Ehrenamt und von Vereinen. Und es ist auch ganz wichtig, dass es dann Leute gibt, die Funktionen übernehmen, die einfach dahinter dran stehen und die das dann auch gern machen, mit Herzblut auch machen, weil sonst ist irgendwann das ganze Leben in den Dörfern kaputt.
Der Nachwuchs ist für die Vereine ein großes Thema. Doch mitmachen kann nicht einfach jeder, der will. Andreas Trilling stand aus dem Rheinland und ist vor kurzem nach Ebnet bei Freiburg gezogen. Er ist der dortigen Salamanderzunft beigetreten. Mitlaufen bei den Umzügen darf er aber noch nicht. Er ist das zweite Jahr in Folge als sogenannter Anwärter im Publikum dabei.
Wenn man als Zugezogener reinkommt, ist schwierig. Ja, also es sind sehr, sehr verschlossene Vereine oder Gruppen, die kennen sich schon seit x Jahren. Und wenn man dann als Zugezogener reinkommt, muss man schon sagen, man hat es nicht besonders leicht.
Für Lili und ihre Schwestern ist es anders gewesen. Ihre Mutter ist bereits Mitglied der Burgheimer Rinnwaldhexen. Für sie war es deshalb viel einfacher, aufgenommen zu werden. Bei der Aufstellung, kurz vor dem Umzug, finden sich über 1000 Hexen und Narren in bunten Truppen zusammen. Lili arrangiert die rote Schürze ihrer kleinen Schwester. Stolz trägt sie ihre Larve in der Hand.
Das macht halt Spaß, weil man ist dann halt auch so eine Gemeinschaft und so. Und man macht halt auch mal was, was man normalerweise nicht macht. Also man darf Sachen, die man halt eigentlich nicht darf. Ich klaue gern Haargummis oder halt auch mal Schnürsenkel. Aber das war's dann auch.
Für die Elterngeneration ist es wichtig, dass die Jugend die Tradition der Fastnacht weiterführt.
Um einfach auch zu zeigen, hey, da ist auch euer Platz. Veränderungen kann man dann bewirken, wenn man sich engagiert. Neue Ideen so nach und nach einbringen und das funktioniert dann schon.
Wenn ihr jetzt auch Lust auf Gugu-Musik, Süßigkeiten und Narren habt, Alida hat ein paar Umzüge fürs Wochenende rausgesucht.
Am Samstag findet der Kinderumzug mit den Schipbuck-Hexen in Breisach statt. Los geht's um 14.11 Uhr. Auch in Kehl sind am Samstag um 14.11 Uhr beim Kinderumzug die Narren und Hexen los. Wer es ein bisschen gruseliger mag, der kann beim Nachtumzug in Kehl dabei sein. Der startet um 17 Uhr. Am Sonntag gibt es auch noch einen Fastnachtsumzug und zwar in Friedenweiler um 14.11 Uhr.
Da gibt es ja ganz schön viel Auswahl. Sag mal, Lida, was war eigentlich dein coolstes Fastnet-Kostüm?
Ich habe mich einmal mit einer Gruppe gemeinsam als Getränke verkleidet und bin ich als Aperol gegangen, hatte so eine knallorangene Schlaghose an und so einen süßen Haarreif mit Orangenscheiben drauf. Das war, glaube ich, so mein süßestes Kostüm. Und bei dir?
Sehr cool. Ich bin mal als Marsmännchen gegangen. Das habe ich dann so selber angesprayt und angeklebt, die ganzen Sachen. Das war auch mega, mega cool.
geil, so in Silber und glänzend.
Ja, genau.
Süß.
Und hier bei uns erklingt gleich noch die Fasnet-typische Gugge-Musik und es wird noch ein bisschen in Fett gebadet. Davor hört ihr aber jetzt noch die Nachrichten mit Nils.
Die Nachrichten mit Nils Bendlage. Für die Bundestagswahl kann nur noch heute Briefwahl beantragt werden. Am Wochenende eröffnet eine Fotoausstellung zur Anti-Atomkraft-Besetzung in Wiel am Kaiserstuhl. In Freiburg ist für Samstag eine Großdemo gegen rechts angekündigt und heute Abend spielt der SC Freiburg gegen Werder Bremen. Nur noch bis heute um 15 Uhr können Bürgerinnen und Bürger Briefwahl beantragen, teilt die Stadt Freiburg mit. Wer erst heute seine Briefwahl beantragt, sollte sie aber nicht mehr mit der Post verschicken. Geben Sie Ihre Briefwahlunterlagen in diesem Fall persönlich ab. Bürgerinnen und Bürger sollten die Unterlagen spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr zum Wahlamt bringen. In Freiburg schmeißen Sie den Wahlbrief in den Briefkasten der Berliner Allee 1. Für alle Wahlunterlagen, die gestern schon eingeworfen wurden, kann der DHL eine rechtzeitige Auskunft sicherstellen. Stefan Hess von der Pressestelle der DHL Group im Gespräch mit der Tagesschau betont wörtlich: Bei uns wird sich jeder wieder ins Zeug legen, damit das klappt. Morgen, einen Tag vor der Bundestagswahl, findet auch in Freiburg eine Großdemonstration gegen rechts statt. Emma Krämer hat mit einer der Organisatorinnen gesprochen.
Unter dem Motto "Nach der Wahl wie vor der Wahl solidarisch gegen rechts" geht es morgen um 14 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg los. Extra für die Organisation dieser Demonstration hatte sich das Bündnis Solidarisch gegen Rechts gegründet. Laut der Pressesprecherin rechnet man mit bis zu 10.000 Teilnehmenden. Die Zahl schätzen Polizei und Veranstaltende gemeinsam anhand vergangener Demonstrationen. Die Demoroute führt durch die Innenstadt bis hin zum Europaplatz. Schließlich sollen die Demonstrierenden dann über die Rempartstraße wieder zurück zum Platz der Alten Synagoge geleitet werden. Aufgrund der Großdemonstration kann es zu Verkehrsbehinderungen auch im öffentlichen Nahverkehr und in der Stadt kommen.
50 Jahre ist es her, da haben Aktivisten den Wieler Wald an der französischen Grenze 9 Monate lang besetzt und verhindert, dass dort ein Atomkraftwerk gebaut wird. Dem Protest will die Bürgerinitiative Weißweil jetzt mit Veranstaltungen gedenken. Die nächste beginnt morgen im Gemeindehaus Weißwil. Eine Fotoausstellung des ehemaligen BZ-Fotografen Manfred Richter, der die Besetzung damals mit seiner Kamera begleitete. Badner, Elsässer und Schweizer hatten sich gegen das Kernkraftwerk zusammengeschlossen und protestiert. Das kleine Wiel am Kaiserstuhl war vor 50 Jahren in ganz Deutschland bekannt geworden. Heute Abend empfängt der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga Werder Bremen im Heimstadion. Mit einem Sieg könnte das Team um Julian Schuster den RB Leipzig von Platz 4 verdrängen. Aktuell auf Tabellenplatz 5 droht Freiburg aber auch auf den 7. Tabellenplatz hinter Mainz und Stuttgart abzurutschen. Werder Bremen hingegen steht auf Platz 10 der Bundesliga-Tabelle, einen Punkt vor Borussia Dortmund. Es wird sich zeigen, ob sich Werder Bremen nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim erholen konnte und heute gegen einen starken SC Freiburg standhalten kann. Es sieht so aus, als würde der Frühling vor der Tür stehen. Julia Reich mit den Wetteraussichten. Dürfen wir nach den vielen kalten Tagen jetzt tatsächlich ein bisschen Frühling erwarten?
Tatsächlich, Nils, die Temperaturen sind deutlich milder. Heute Nachmittag steigen die Temperaturen zwischen Offenburg und Lahr sogar auf bis zu 17 Grad. Heute Mittag schaut auch ab und zu die Sonne raus. Zum Abend hin versteckt sie sich dann aber wieder hinter dichten Wolkenfeldern. Heute Nacht kühlt es dann deutlich ab. Tiefstemperaturen liegen bei 2 Grad. Aber auch morgen klettern die Temperaturen nochmal bis auf 17 Grad bei einem Sonne-Wolken-Mix. Abends kann es dann zu Regenschauern kommen. Auch am Sonntag bleibt es frühlingshaft warm. Die Sonne schafft es aber erst am Nachmittag, die Wolkendecke zu durchbrechen.
Ihr hört Radio DFJ mit mir, Alida Schröder.
Und mit mir, Mia Strömme.
Heute mit unserer närrischen Fasnet-Sendung. Als ich letzten Sonntag mit der Bahn in der Stadt unterwegs war, habe ich schon mehrere lustige Närrinnen und Narren in bunten Kostümen gesichtet.
Ich habe in den letzten Tagen etwas ganz anderes gesehen, aber das war auch sehr interessant. Und zwar habe ich in der Stadt Schilder gesehen vom SC Freiburg, die Fußballfans und BürgerInnen dazu ermutigen sollen, am kommenden Sonntag wählen zu gehen.
Oha, verkleidete Narren in Freiburg wundern mich jetzt nicht so, aber Fußball und Wahlen, was hat das denn miteinander zu tun?
Das wird uns jetzt Eloise Gosselin erzählen. Worum geht es bei dieser Aktion, Eloise?
Unsere Wert, unsere Wahl. So steht es auf den fast 70 Plakaten, die in der Innenstadt verteilt sind. Nach der offenen Unterstützung von Demonstrationen gegen Rechtsextremismus sendet der Freiburger Verein eine Botschaft, um die Wahlenthaltung in Deutschland zu bekämpfen. Was ist der Grund dafür? Olivier Lecky, Vorstandsmitglied des SC Freiburg, erklärt diese Woche: Als SC Freiburg müssen wir unseren Bekanntheitsgrad für die Demokratie mobilisieren, besonders in der aktuellen Situation.
Gibt es denn noch weitere Vereine, die so eine Aktion starten, Eloise?
Ja, Alida, Freiburg ist nicht der einzige. In der Tat ist es die ganze Bundesliga, die zur Wahl rufen, mit dem Hashtag Demokratie auf sozialen Netzwerken. Neben Freiburg zum Beispiel ruft auch der VfB Stuttgart seine Fans dazu auf, sich für die Wahlen zu mobilisieren. In Stuttgart ist Sonntag, der 23. Februar, sowohl Wahltag als auch Spieltag gegen den TSG Hoffenheim. Der VfB konzentriert sich dann an diesem Tag auf den sportlichen Aspekt. Im Vorfeld sendet er jedoch auch politisches Signal aus. Zwar sollen keine Wahlanweisungen gegeben werden, aber am Dienstag schlug der Vereinsvorsitzende Dietmar Allgeier auf einer Pressekonferenz zumindest vor, für welche Partei man nicht stimmen sollte. Dietmar Allgeier sagt wörtlich: Wir verteidigen ein offenes, freies und demokratisches Deutschland.
Danke dir, Eloise. Wie gerade schon in den Nachrichten gehört, spielt der SC heute Abend gegen Werder Bremen. Das ist auch der Höhepunkt der Kampagne, denn die Freiburger Spieler werden Aufwärmtrikots bedruckt mit dem Slogan »Unsere Werte, unsere Wahl« tragen.
Aber kommen wir zurück. Nächste Woche läuft die Fasnet auf ihren Höhepunkt zu, denn da ist der schmutzige Dunstig. Berliner und Scherben versüßen schon mal die Tage vor der Fastenzeit und dann beginnt sie eine Woche später.
Weißt du, Alida, den leckersten Berliner, den ich jemals gegessen habe, war in Bayern. Und das war so ein crazy shit, wo so ein Mozart-Berliner gefüllt mit Schokoladenmus, Pistazie und Marzipan war.
Oh mein Gott, das klingt nach einer ganz schönen Schweinerei.
Ja, das war es wohl auch. In Freiburg in der Backstube Café Schmidt geht es eher klassisch zu. Laura Stretz hat zugeschaut, wie der Teig im Fett brutzelt.
Backstubenleiter Gerhard Reinbold steht in seiner Backstube. Hier formt er das Fastnachtsgebäck noch per Hand, direkt vor Ort. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Von Weihnachten bis Ostern dreht sich im Café Schmidt alles um Berliner und Scherben. Zur Fastnacht erreicht die Produktion ihren Höhepunkt.
Speziell an Fasching, da backen wir voll durch, das ist ganz klar. Also die Faschingswoche von schmutziger Dunstig bis Aschermittwoch, da dann auch viele Betriebe bestellen. Da machen wir dann wirklich Nachtschicht. Am Rosenmontag haben wir, wenn ich alle zusammenzähle, so 2000.
Schon Wochen vorher backt er täglich hunderte Berliner, so wie heute. Den Teig hat er schon angerührt, in gleichmäßige Mengen aufgeteilt und rund geformt. Jetzt kommen sie zum Backen ins heiße Fett. Darin schwimmen sie wie Wasserbälle im Schwimmbecken.
Und dann nach einer gewissen Zeit, wenn er braun wird, dreht man ihn rum. Gibt es auch Automaten, wo Hochfahrer alle drehen, wir machen es mit der Stecke. Ich müsste ihn ja runterdrücken, dass er komplett braun wird. Und je mehr Luft dass er hat, je ärger schwimmt er.
Deshalb variiert auch die Breite des weißen Randes rund um den Berliner. Die individuellen Formen zeugen für den Backstubenleiter von der Handarbeit.
Je schöner der Artikel aussieht, je gleichmäßiger, je mehr oder je weniger Hände sind dran.
Zum Abschluss werden die Berliner mit Eierlikör, Schokolade oder ganz klassisch roter Marmelade gefüllt. Ein anderes traditionelles Fastnachtsgebäck, die Scherben, sind nicht gefüllt und statt Hefeteig aus Mürbteig gemacht. Genau wie die Berliner werden sie aber auch in heißem Fett gebacken.
Ganz hauchdünn ausrollen. Ausrollen, schneiden, aufsetzen und einmal backen. Kurz vor dem Verbrennen, also schon scharf backen, schon ziehen sie zu viel Fett.
Trotz des vielen Frittierens schmecken die Scherben Gerhard Reinbold noch immer gut. Nächstes Jahr geht er in den Ruhestand. Der Fettgeruch begleitet ihn schon seit seiner Lehrzeit.
In der Lehre musste ich einmal heimtrempen, weil mein Mofa kaputt gegangen ist. Und als ich da eingestiegen bin, sagt er: Entschuldigung, was arbeitest du eigentlich? Du riechst so nach Fett.
Hier im Café zieht gerade dieser Duft aus der Backstube die Kunden an.
Genau, wir kaufen jetzt Berliner.
Und Schokolade haben sie auch. Ich esse lieber gerne mit der Marmelade. Ich habe sie schon alle durchprobiert. So eine erlaube ich mir, trotz Cholesterinspiegel.
Tausend handgebackene Berliner, ich bin im Himmel.
Ja, das stimmt. Also ich finde, so dieses Handwerk, es ist mehr als nur ein Handwerk, weil in meinen Augen ist es auch eine Art Kunstwerk, oder nicht?
Ja, und hier geht es auch direkt ein bisschen künstlerisch weiter, denn während die Backstuben für das leibliche Wohl sorgen, kümmern sich die Gugge-Musiken für die gute Stimmung bei der Fasnet.
Die Blechfetzer aus Kirchzarten wärmen sich schon seit dem Dreikönigstag, also schon eine ganze Weile, auf und das mit verschiedenen Auftritten, um dann am Fastnachtshöhepunkt in den nächsten Wochen wirklich voll und ganz am Start zu sein. Und Amanda Lucius hat die Stimmungsmacher der Fastnet bei einem ihrer Auftritte begleitet.
Zunftabend in St. Peter. Mit Trompeten, Posaunen und Trommeln bringen die Blechfetzer aus Kirchzarten das kleine Dorf schon vor dem Fastnachtshöhepunkt zum Beben.
Die Musik ist auf jeden Fall richtig fetzig und sie spielen die Instrumente richtig gut und wir haben auf jeden Fall Spaß.
Die Blechfetzer sind keine gewöhnliche Blaskapelle, sondern eine Gugge-Musik. Bei der Gugge-Musik darf jeder mitspielen, der schon mal ein Instrument in der Hand hatte. Denn schiefe Töne und schräge Melodien sind sogar erwünscht. Die Band spielt knapp neben der Melodie her und schmückt das Ganze mit ordentlich viel Getrommel aus. So entsteht eine wildere Version des Liedes, zu der man vor allem gut tanzen kann.
Der Hauptgrund einfach, dass die Musik anders ist, wie zu einem Musikverein. Es ist einfach mehr Partymusik, mehr Stimmung gleich da. Die Leute tanzen eher mit, die feiern mit.
Sagt Sina Loyal. Sie spielt Trompete bei den Blechfetzer und schaut von der Bühne zu, wie Narrenzünfte von nah und fern an diesem Abend zu ihrer Musik die Hüften schwingen. Ein paar Stunden vorher steht Sina im Vereinsheim in Kirchzarten und sprüht ihre Bandkameradinnen Schminkfarbe ins Gesicht. Blau und Gold, die Signalfarben der Blechfetzer. Die 22-Jährige ist schon als vierjähriges Kind bei den Umzügen mitgelaufen. Seit 6 Jahren ist sie auch auf der Bühne dabei.
Ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl, weil meine Mama Gründungsmitglied war. Also ich bin schon dabei, seit ich ein Kind bin. Quasi reingeboren worden.
Vor 32 Jahren hat Sinas Mutter Alexandra zusammen mit 2 anderen Kirchzartnern die Blechfetzer gegründet. Die ersten Lieder entstanden im Rahmen einer Wette mit einem anderen Dorfbewohner.
Es hätte einer gehört, dass ich welche eine Gugge-Musik aufmachen wollte. Und wenn die das schaffen, am 11.11. 2 Lieder bei ihm zu Hause zu spielen, gibt's 50 Liter Bier.
Heute sind die Blechfetzer ein eingespieltes Team aus 28 Musizierenden zwischen 19 und 55 Jahren mit einem großen Repertoire. Ein halbes Jahr lang proben sie für die Fasnachtszeit. Jetzt ist der große Moment gekommen.
Man sieht einfach quasi den Erfolg, den man jetzt wirklich ein halbes Jahr lang aufgebaut hat. Und es ist ja auch die Resonanz, die man bekommt. Also wir bekommen auch immer positives Feedback darüber, wo man auch einfach sieht, es lohnt sich, was wir machen.
Aber es geht um mehr als nur die Musik. Bei den Blechfetzer zählt die Gemeinschaft.
Für mich, weil ich schon so lange dabei bin, auch ist es wie so eine Familie. Ich kenne richtig viele schon, eben als ich Kind bin. Für mich ist es was ganz Besonderes, weil ich weiß, egal wo ich hingehe, die sind auch für mich da, die passen auf mich auf und es macht auch einfach Spaß so gemeinsam mit der Gruppe.
Am schmutzigen Dunstig stürmen die Blechfetzer zusammen mit den anderen lokalen Zünften das Kirchzartner Rathaus und verbreiten mit ihren wilden Melodien im ganzen Dorf närrische Stimmung. Bis dahin geht es darum, zu proben, zu spielen und vor allem Spaß zu haben.
Mia, ich komme nicht von diesem Berliner los. Pistazie, Schokomus, es geht mir nicht aus dem Kopf. Wir haben uns in der Freiburger Innenstadt mal umgehört, woher denn diese Tradition überhaupt kommt und was es mit Fasnacht zu tun hat.
Da bin ich gespannt, was die Leute jetzt sagen.
Die Berliner, also diese Süßgebäcke,
genau, ja.
Berliner.
Aha, ich habe gemeint, die Berliner, die Menschen, habe ich gedacht. Ja, das sind für uns die Berliner.
Die Berliner. Bei uns haben sie mit Fasnacht nichts zu tun in der Schweiz. Da haben wir ein anderes Gebäck.
Aber wir essen die Berliner
immer. Das ganze Berliner gibt es immer bei uns.
Ja, das ist ein Fettgebäck und es hat was mit dem... mit dem Fett zu tun, mit dem Schmodder.
Fasnacht, da isst man noch mal kräftig, weil nachher kommt die Fastenzeit und dann sollte man eben fasten und vorher muss man sich noch mal den Bauch vollschlagen.
Nee, ich komme nicht von hier. Ich kenne eher Karneval aus meiner Region. Auch da nennen wir es Berliner.
aber ich weiß wirklich nicht warum. Grobe Richtung, eben Austreibung vom Winter, aber das hat wohl auch christliche Ursprünge, wenn man ganz weit zurückgeht. Aber so genau bin ich dann auch nicht informiert.
Das war, glaube ich, eine Überraschung. Kann da dann drin sein, dann auch mit Senf oder ähnlichem? Und dann hat man dann sozusagen den schwarzen Peter gezogen mit dem falschen Krapfen.
Also ich habe bisher noch nie Senf dabei gehabt. Also echt Glück gehabt. Und du, Alida, was musst du als erstes nach dieser Sendung? Ein Berliner verspeisen oder dir ein Kostüm für den nächsten Fasnet-Umzug überlegen?
Ich dachte, ich schlage einfach zwei Fliegen mit einer Klappe und verkleide mich als Berliner mit Puderzucker in den Haaren.
Ernsthaft, das wird bestimmt süß und klebrig. Naja, ich hoffe, ihr seid auch jetzt gut in die fünfte Jahreszeit reingekommen.
Das war's mit unserem närrischen Radio DFJ, Alida Schröder und
Mia Stremme.